Ja, von mir nochmal einen guten Morgen an die, die wir uns noch nicht gesehen oder behandelt haben. Ich freue mich, dass ich wieder mal bei Ihnen, bei euch sein darf. Ich sollte noch was zu mir sagen. Ja, was soll ich sagen? Ein bisschen was erzähle ich gleich aus meinem Leben, wie man so schön sagt. Ja, was soll ich sagen? Ich bin Vater, oder sagen wir es erstmal so, ich bin der Ehemann meiner Frau. Und gemeinsam haben wir 7 Kinder. Ja, wer das noch nicht wusste, fleißig, naja, also so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Also, wir hatten erst 6 Söhne, dann haben wir gesagt, Ende. Wir können es nicht. Aber das liegt auch ein bisschen in der Familie. Bei uns gibt es sehr viele Jungs in der Familie. Wenn man ein Mädchen wollte, war das nur im Zusammenhang mit Zwillingen möglich. Aber dann hat der liebe Gott gedacht, jetzt sind sie reif für ein Mädchen. Und das hat uns erst überrascht und jetzt sind wir unendlich dankbar, weil unser jüngster Sohn ist jetzt gerade am Fertigwerden mit dem Abitur und wird uns auch verlassen. Und dann wären wir schon allein gewesen. Und jetzt freuen wir uns, dass wir unsere Tochter haben. Und sie wird uns noch ein bisschen ertragen müssen. Aber wir freuen uns über sie. Ja, was kann man noch sagen? Für einen Pastor der Adventgemeinde bin ich schon relativ lang in der Lausitz. Normalerweise halten das unsere Kirchenvorgesetzten immer nur so 10 Jahre aus und dann wird man versetzt. Aber die vielen Kinder haben das auch möglich gemacht. So eine Familie zu versetzen war eben nicht ganz einfach. Und ja, und jetzt hat man uns sogar in Aussicht gestellt, vielleicht bis zur Rente hier bleiben zu können. Das liegt weniger an mir als an meiner Frau, die in Görlitz eine ganz tolle Arbeit macht in der Lebensschule. Und diese Arbeit möchte man auch nicht in Gefahr bringen oder beenden. Und deswegen sind wir ganz zuversichtlich, dass wir noch ein bisschen hier bleiben können. Und wer weiß, man kann ja in der Lausitz ganz gut auch als Rentner leben, nicht? Da, mal gucken, was noch so kommt. Ja, nimm dir, was du brauchst. Kam meine Tochter zu mir, ich erzähle also noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen, kommt meine Tochter zu mir, als ich gerade am Schreibtisch sitze und über dem Thema sitze, und sie liest die Überschrift und ich sage, und, was hältst du davon? Nimm dir, was du brauchst. Dann sagt sie, oh, das ist aber egoistisch. Da war ich erstmal ein bisschen überrascht, weil ich dachte, na ja, das geht doch eigentlich in eine positive Richtung, ja, wenn jeder nur das nimmt, was er braucht, was er wirklich braucht. Aber sie sagte, das ist aber egoistisch. Wenn sich alle nehmen, was sie denken zu brauchen, dann geht's aber hoch her. Nimm dir, was du brauchst. In dem Sinne wie, bevor jemand kommt und dir das wegschnappt. Und dann dachte ich, naja, sie hat auch ein bisschen recht. Ich kenne dieses Gefühl. Nimm dir, was du brauchst. Es könnte sonst zu spät sein. Ich sagte ja schon, bei uns in der Familie gab es viele Jungs. Bei mir zu Hause, wir waren 5 Jungs. Da kam allerdings auch nochmal ein Nachzügler. Wir waren lange Zeit zu viert. Und 4 Jungs, richtige Kerle, wenn die am Tisch saßen, da musste man schnell sein nach dem Gebet. Und ich als der Kleinste mit 3 großen Brüdern, ich will nicht sagen, dass meine Gabel oft ins Leere griff, aber ich bin gesund geblieben und man sieht das auch an, das hat mir nicht geschadet. Aber vielleicht ist das so eine Empfindung, die das Leben auch ausdrückt. Man muss sich auch manchmal ranhalten. Ja, mein Vater hat das so im Spaß dann gesagt, wer sich nicht hält zur Schüssel, dem fehlt's nachher am Rüssel. Ja, das war so ein bisschen Familienphilosophie, könnte man sagen. Aber das ist nicht nur in Familien so. Ich weiß nicht, ob Sie das hier auch kennen, aber ich erlebe das immer mal beim Potluck. Ja, ist das ein Begriff, Potluck? Also alle bringen ja was mit nach dem Gottesdienst und dann kommt ein großes Buffet und wir machen das auch immer so, da kommt auch noch gleich aufs Buffet kommt noch der Kuchen mit drauf und Pudding und naja, und da kommt auch der Kaffee und das geht so vom einen ins andere über. Und es ist manchmal interessant zu beobachten, dass es, wenn das Amen gesagt wurde, erstmal wer da alles aufspringt, ja, und einige gehen erstmal zum süßen Tisch, Nachtisch, die richtige Torte oder was da sein muss, die kommt auf den Teller und das wird erstmal gesichert. Und das sind keine Kinder oder Jugendlichen. Jugendlichen wird sowas nie machen. Da staunt man immer, wer das ist, ja. Oder die gehen an den Tisch, bringen den größten Teller mit und hauen den voll, dass man sagt, der muss aus einer ganz schlimmen Hungersnot kommen. Oh, was. Also das ist schon mal interessant. Also das steckt uns vielleicht auch noch ein bisschen in den Knochen, dass man sagt, nee, nimm dir, was du brauchst, mach erst mal sicher. Es könnte sein, dass das eben weg ist, wenn du kommst. Ja, so ist das mit der heißen Schlacht am kalten Buffet. So hat das ja schon Reinhard May gesungen. Nimm dir, was du brauchst. Es wird dir eben nichts geschenkt. Du musst für dich selbst sorgen. Und wir sagen, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Die Menschen sind schlecht. Jeder denkt nur an sich. Und darum nehme ich, was ich brauche. Auf der anderen Seite klingt das auch irgendwie verlockend. Ich bin erinnert worden, als ich das gelesen habe, ein Erlebnis aus meiner Kindheit. Ich sagte ja schon, Pastoren werden immer mal versetzt. Und ich bin in Leipzig geboren, habe dort die ersten 6 Jahre meines Lebens zugebracht. Dann ist mein Vater versetzt worden, der war auch Pastor, und zwar nach Rostock ans Meer. Das war eigentlich ein ganz schöner Gedanke, aus dem damals sehr hässlichen Leipzig an die schöne Ostsee versetzt zu werden. Aber wir haben dort auch was schmerzlich zurücklassen müssen. In der Nachbarschaft gab es einen Konditor. Dort wurde also noch so richtig Kuchen kreiert in einer Backstube. Und die Backstube war so, dass die war so ein bisschen im Keller drin, im Souterrain, und hatte aber Fenster, durch die wir Knirpse gerade so von oben durchgucken konnten. Und die Bäcker dort, Konditor, konnten wir beobachten, wie sie nur den Kuchen dort gebacken haben. Und immer wenn mal was missglückte, hatten die so eine Kiste, nur kam das Zeug rein. Und irgendwann öffnete sich eben diese Luke da und dann fragte der Konditor immer, na, wie viel seid ihr? Was, ihr seid bloß 7? Nee, das reicht mir noch nicht. In der Kiste ist mindestens für 15 Kuchen drin. Also zieht los und holt noch ein paar Kumpels. Oh, da sind wir los und dann haben wir endlich 15 Leute zusammen gehabt. Und dann schob er uns die Kiste oben raus und dann sind wir also so nach Hause gegangen. Und als wir jetzt dort wegzogen, das kann man sich ja vielleicht vorstellen, wie grausam dieser Gedanke war, das Fenster dort zurückzulassen. Und wir gingen, damals, wir hatten noch kein Auto, mein Vater hatte einen Berlin-Roller und er ist mit dem Berlin-Roller nach Rostock gerollt und wir als Familie sind mit dem Zug dort hochgefahren und wir kamen auf dem Weg zum Bahnhof an dem Verkaufsladen dieser Konditorei, ein Eckladen, vorbei. Und der Konditor hat das irgendwie mitgekriegt, dass wir die Stadt verlassen. Und da ging die Tür auf, das war noch gar nicht geöffnet, war noch früh morgens. Und dann hat er uns alle reingewunken, ganze Familie, und führte uns in einen großen Raum. Und dort standen diese ganzen Stände mit Blechen, Kuchen über Kuchen. Es war das Paradies für einen kleinen Jungen wie mich. Und wir standen da, und das werde ich nicht vergessen, da sagt der Konditor, nehmt, was ihr wollt. Boah. Ich weiß noch, dass ich so einen Schokoladenrührkuchen gegriffen habe, und das war wie ein Goldbarren. Und das fiel mir sofort wieder ein, als ich hier las, nimm dir, was du brauchst. Ja, das steckt in uns Menschen vielleicht so drin. Das ist doch verlockend, all das zu bekommen, was man gerne möchte, was man meint zu brauchen. Heute ist dieses Denken sehr beliebt. Heute kann man eigentlich fast alles haben, selbst wenn man das Geld dazu eigentlich nicht hat. Naja, dann nimmt man einen Kredit auf. Warum nicht? Und wenn mir irgendwas gefällt, ein super großer Fernseher, und der geht eigentlich über mein Budget hinaus, dann ist der Verkäufer ganz clever und sagt, kein Problem, ja, kaufen den und erst in 3 Monaten bezahlen Sie den, ja, und schon ist man überredet. Oder heute sagt man all you can eat. Ja, mein dritter Sohn ist zurzeit auf Weltreise und er schickte uns ein paar Bilder und ein kleines Filmchen von, er sagt, dem geilsten Restaurant der ganzen Welt. Ja, weiß ich nicht. Aber was ist es gewesen? Es war eine wunderschöne Terrasse, zugegeben, mit Blick aufs Meer in Südafrika. Und die Tische im großen Kreis angeordnet und in der Mitte ein riesengroßer Grill und ein riesengroßer Berg mit allen Fleischsorten, die man sich vorstellen konnte. Und da hat er nur gefilmt und hat gesagt, also das ist all you can eat, du bezahlst nur einmal und dann bis zum Abwinken. Ja, das ist uns am liebsten heutzutage, all you can eat. An allen Gebieten. Das wäre doch sehr verlockend. Nimm dir, was du brauchst. Das ist wie eine Philosophie heute geworden. Ich mache einen Hausbesuch. Ich habe ja ein bisschen mehr Zeit, kann ich ein bisschen mehr erzählen, oder? Ich mache einen Hausbesuch beim älteren Herrn. Und ich habe ihn gefragt, ob ich da was bekommen kann von ihm. Und er sagt, ja, da müssen wir mal hoch aufs Dach steigen, und steigt da also über viele Dinge, die Treppe war vollgestellt, und ich komme in den Boden dort rein und, ach, ich weiß nicht, wie viele Fahrräder. Und ich dachte, boah, was sind das alles für Fahrräder? Ja, und dann komme ich dort unten wieder runter und in einem Schuppen lauter neue Fahrräder. Ich dachte, vielleicht hat er ja mal einen Fahrradhandel gehabt, ja. Und ich habe gefragt, also lieber Bruder, ich staune, wie viele Fahrräder du hast. Ich habe dich noch nie Fahrrad fahren sehen. Ja, sagt er, ja, in den Baumärkten, da gibt's manchmal so Angebote und die sind manchmal so top, da muss man. Ich sag, du fährst aber nicht Fahrrad. Naja, man kommen wir vielleicht auch mal andere Zeiten und da kann man die günstig verkaufen. Ich sag, du, lieber Bruder, du bist fast 80 Jahre alt. Wer wird sich darüber freuen, dass bei dir 100 Fahrräder im Schuppen stehen? Also 100 nicht, aber gefühlt. Aber das ist so ein bisschen Mentalität, ja? An den Schnäppchen, an diesen Angeboten nicht vorbeizukommen. Und das begegnet uns ja überall. Ich kann ja gar nicht mehr Lebensmittel einkaufen, ohne dass ich dort ein tolles Angebot am anderen sehe und eigentlich immer in der Gefahr bin, das mitzunehmen. Ja, nimm dir, was du brauchst. Das klingt mehr, nimm dir, was du kriegen kannst. Meine Frage, und dort führt es mich letztlich hin, brauchen wir, was wir haben? Dieser ältere Bruder, der hat diese Fahrräder nicht gebraucht. Der wird die nie brauchen. Und trotzdem hat er die. Ich möchte ja nicht in manchen Schrank reingucken, was da alles so drinne hängt. Ja, manchmal kriege ich einen Rappel und dann gucke ich in meinen Schrank rein und denke, dieses Hemd hast du die letzten 15 Jahre nicht angehabt. Würde auch nicht mehr passen. Ja, also was soll das? Ich brauche es eigentlich nicht mehr. Wir haben ganz viele Dinge, die wir eigentlich nicht brauchen. Also brauchen wir eigentlich, was wir haben? Und dem gegenüber steht auch, haben wir denn, was wir wirklich brauchen? Ich kann ja eine ganze Menge haben in meinem Leben, aber eben nicht die Dinge, die ich wirklich brauche. Dieser Bruder mit den vielen Fahrrädern, der hatte sehr, sehr viele Fahrräder. Aber damit hatte er nicht das, was er wirklich brauchte. Der hätte eigentlich mal jemanden vertragen, der ihm Ordnung macht. Mit seinen ganzen Dingen, die er dort gehortet und gesammelt hat. Ja, haben wir wirklich, was wir brauchen? Und was brauchen wir, um wirklich glücklich zu sein, um ein erfülltes Leben zu haben? Wir spüren das vielleicht, dass das nicht unbedingt in den Dingen liegt. Mein Hausarzt im Erzgebirge damals, den habe ich immer so ein bisschen bewundert, als dann die Wende kam, der hat ein tolles Auto, ich bin immer noch mit meinem Trabi rumgegurkt und er hat ein wunderschönes Haus geerbt von seinem Vater, war auch schon Arzt, beste Voraussetzung. Irgendwie dachte ich, der hat immer alles, was er hat und eine nette Ärztin als Frau, eine Tochter. Es war eigentlich ein super Leben. Er hatte alles und konnte sich auch im Prinzip so mehr oder weniger alles leisten. Und dann zerbrach seine Ehe, seine Familie. Und das werde ich nicht vergessen, dass er dann vor mir saß und ich auf der anderen Seite des Tisches. Und ich dachte, ach du armer Mann. Ja, er war wirklich zu bedauern. Er hatte eigentlich sein Leben verloren. Und es dauerte bei ihm lange, bis er wieder Fuß gefasst hat. Wir können alles haben und haben nicht das, was entscheidend ist für ein wirklich erfülltes Leben. Ja, was brauchen wir zum Glücklichsein? Glück, was ist das eigentlich? Martin weiß es, in der Lebensschule haben wir immer mal so Kurse. Und es gibt seit einigen Jahren wirklich eine ganz wissenschaftliche Art und Weise, sich mit dem Glück auseinanderzusetzen. Also das ist kein Quatsch. Es gibt eine Glücksforschung. Und da hat man also gefunden, dass es eigentlich so zwei unterschiedliche Arten von Glück gibt. Es gibt das Glück haben und das glücklich sein. Und der Unterschied, das werden wir vielleicht schon ein bisschen spüren von den Worten her, ich kann Glück haben. Ich finde auf dem Fußweg einen Euro. Da habe ich Glück gehabt. Ja? Und da freue ich mich und es ist erstaunlich, welches Glück sich daraus entwickeln kann. Ja? Dass man einen Euro gefunden hat. Oder ich habe vielleicht etwas verloren und ich finde das wieder. Dann hat man Glück gehabt, man ist wirklich glücklich. Das ist wunderschön. Das Problem bei diesen Dingen ist nur, das ebbt wieder ab und dann ist es vorbei, das Glück. Und dann muss ich wieder einen Euro finden, damit das wiederkommt, dieses Gefühl. Und irgendwann ist es bei diesen Sachen eben so, dann finde ich wieder einen Euro, dann ist aber das Glücksempfinden nicht mehr so hoch. Und dann brauche ich nämlich schon 2 Euro, um wirklich glücklich zu sein. Und so kann es im Leben eben, es ist inflationär sozusagen, dieses Glück von Glück haben. Können ganz verschiedene, wir kommen auch gleich nochmal dazu, können ganz verschiedene Sachen sein. Aber glücklich sein, da merken wir, da bekommen wir, da haben wir etwas, das geht nicht einfach wieder weg. Das hält an. Das wird zu einer Grundstimmung unseres Lebens. Ja, was ist nun erfülltes Leben? Was braucht es zum Glück? Der sehr geschätzte, ich sage jetzt immer, Fernsehdoktor Hirschhausen, der hat in seinem Buch über das Glück, das er geschrieben hat, also heute werden dicke Wälzer über Glück geschrieben, hat er einen Glückskompass. Und den können wir vielleicht mal sehen. Genau, hier haben wir es, also er hat es eingeteilt oder hat es auch, glaube ich, nur übernommen, den hat er nicht erfunden. Aber dieser Glückskompass, der teilt oder versucht, das Glück auf 5 verschiedene Weisen zu fassen. Und dann nehmen wir mal die erste. Ich glaube, dann können wir ein bisschen näher noch kommen. Oder bleibt das so? Das bleibt so, ne? Ja, genau. Ist jetzt nicht besonders zu lesen, aber das Erste, was er anführt, ist, was unser Glück im Leben braucht, das ist die Gemeinschaft. Also das sind Beziehungen, das ist Liebe, das sind Verbindungen zu Freunden, Familie, Kinder. Das ist das, was unser Glück mit am meisten braucht. Der liebe Gott hat uns halt mal so geschaffen, dass wir Beziehungswesen sind, Beziehungen haben zu ihm und auch untereinander. Es ist nicht gut, dass der Mann allein sei, hat er gesagt, der braucht eine Frau, sonst wird das nichts mit dem. Wieso sind wir? So sind wir angelegt. Das Zweite, und da muss ich hier bei mir auch mal ein bisschen immer drehen, das Zweite ist das Glück des Zufalls. Im Englischen sagt man im Luck dazu, ja? I'm lucky, ja? Ich bin glücklich. Das ist also Fortuna. Glück gehabt, Schwein gehabt, ja? Und sowas gibt's ja auch im Leben, sagte ich ja schon, wenn man da ein Fundstück hat, eine überraschende Begegnung, ja? Darum geht es bei diesem, ja, Zufallsglück. Und das Nächste, das Dritte, ja, kann man hier auch besser sehen, das ist das Glück des Moments, also etwas Sinnliches erleben, Musik zum Beispiel, ja, in einem Konzert zu sitzen und dort einzutauchen, ja, oder für manchen ist es vielleicht das Stück Schokolade. Muss ja nicht gleich die ganze Tafel sein, aber wenn man ein Stück Schokolade genießt, dann kommt man auch länger mit der Tafel hin über den ganzen Abend. Oder eben eine Massage. Sie werden es nicht glauben, aber meine Jungs waren da ein bisschen sonderbar, alle zusammen. Die liebten es, sich zu massieren. Gegenseitig. Die saßen also nie nur einfach so vorm Fernseher, sondern da wurde irgendwo immer am Nacken oder Rücken oder Schulter gegrubbelt und gegrabbelt und die Mutter immer mit. Ich habe mich immer tapfer wehren können. Das ist nicht so mein Ding. Von mir haben sie das nicht. Aber das ist so ein Glück des Moments zum Genießen. Und es ist etwas Schönes, oder? Wir genießen doch gern. Oder auf einem Berg zu stehen und es geschafft zu haben. Aber es hat auch noch, das hat auch noch mit einem anderen Glück zu tun. Nämlich, das ist das Vierte, dem Glück der Selbstüberwindung. Also, wenn ich etwas geschafft habe, was schwer ist, eine große Aufgabe, eine Prüfung, also so ging mir das immer, heutzutage nicht mehr, aber so ging mir das noch beim Studium, beim Griechischunterricht. Sprachen waren nie eine ganz dolle Stärke und Griechisch und Hebräisch noch schlimmer. Und wenn wir dann Prüfungen hatten in Hebräisch und Griechisch, ging es mir immer so schlecht. Aber was willst du machen? Man musste ja die Fächer abschließen, man musste zur Prüfung hin und ich konnte dann schon einen Tag vorher nicht mehr essen. So hat mich das mitgenommen. Aber du musstest das machen und dann bist du durchgekommen und obwohl du keine Ahnung hattest so richtig und den falschen Text übersetzt hattest vor Aufregung und hast du trotzdem noch eine 3 gekriegt und das war ein herrliches Gefühl. Das tat so gut. Das war ein Genuss, ein Glücksgenuss dieser Selbstüberwindung. Es dann doch geschafft zu haben, obwohl man großen Bammel vielleicht davor hatte, obwohl man dachte, das kriegst du nicht hin. Ja, und dann gibt's noch das Glück der Fülle. Zum Beispiel eben die Schönheit der Natur, die Schöpfung. Das ist diese ja, geistliche oder spirituelle Erfahrung, Stille zu erleben, Natur erleben, etwas einfach geschehen zu lassen, etwas zu erleben aus einer Fülle, die nicht aus mir selbst herauskommt. Auch das kann uns ein tiefes Gefühl von Glück vermitteln. Frage ist nun, wie kann uns unser Glaube dabei oder die Bibel dabei helfen bei dieser Frage? Und ich habe drei Texte rausgesucht, habe mich entschieden für drei Texte. Und wir nehmen mal den ersten Text in Matthäus 6, Vers 31, ab Vers 31. Da sagt Jesus: Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage habe. Aus diesen Versen, aus diesem Wort Jesu, da höre ich ganz viel Gelassenheit auch heraus. Ihr dürft ganz gelassen sein in eurem Leben. Ihr dürft genügsam sein. Denn Gott weiß, was ihr braucht. Also das befreit mich ja von dem Denken, ich muss alles mitnehmen, was ich nur kriegen kann. Nimm dir, was du brauchst, sonst kriegst du nicht genug. Wenn mir einer sagt, du, ich weiß, was du brauchst und ich möchte dir das auch geben, dann fällt von mir so ein bisschen die Last ab und ich kann sagen, oh, dann muss ich mich ja nicht um jedes Ding kümmern. Gelassenheit. Gott hat einen Plan. Er ist auch gut für Überraschungen. Er kann manchmal mehr geben, als ich mir vorstellen kann. Auch das habe ich immer und immer wieder erlebt. Ich soll ja ein bisschen was von mir erzählen. Bin ja bei den Bausoldaten gewesen, also bei der Armee. Und dort bin ich mal gezwungen worden, wir sollten in der Braunkohle dort arbeiten. Und wir hatten als Adventisten die Genehmigung oder von ganz oben auch die Zusage, dass wir am Sabbat nicht arbeiten müssten. Und mein Vorgesetzter meinte aber, den Geld kriegen wir schon dazu und der wird schon arbeiten. Und ich habe mich also mit ihm angelegt. Ja, das sollte man bei der Armee eigentlich nicht wirklich so machen. Und ich hatte eigentlich schon immer mal ein bisschen Probleme mit den Leuten oder sie mit mir. Und sie haben mich das auch immer mal spüren lassen. Deswegen bin ich auch immer mal versetzt worden. Schon damals mein Los gewesen. Aber diesmal bin ich vielleicht zu weit gegangen, aber ich dachte, nein, ich habe eigentlich die Zusage und ich habe ja einen lieben Gott auf meiner Seite. Und ich sage, was soll mir dann passieren? Also ich war da ganz gelassen und ich habe also den Befehl verweigert, rauszutreten, bin drinnen geblieben. Naja, gab es riesengroßes Theater, zu lange Geschichte. Er wollte dann gütlich mit mir sein, er sagte, kommen Sie, jetzt machen Sie mir hier mein Dienstzimmer schön sauber und dann vergessen wir die Sache. Ich sage, ich mache Ihr Dienstzimmer sauber, aber wenn die Sonne untergegangen ist, dann ist mein Sabbat vorbei und dann, Sie werden Ihre Stube nicht wiedererkennen, habe ich ihm gesagt. Das ist aber nicht eingetreten. Er hat also getobt und hat mich also für eine Befehlsverweigerung bestrafen wollen. Und das hat er auch geschafft. Ich sollte da also in unseren Karzer gehen, in der Einheit, wo wir da waren. Und ich bin auf die Barrikaden gegangen. Ich dachte, lieber Gott, es kann doch nicht sein, dass der sich hier so über alles hinwegsetzt. Und ich habe gekämpft, ich habe noch angerufen und mein Kirchenpräsident, der hat gesagt, ach Stefan, weißt du was, geh doch mal ins Gefängnis für deinen Glauben. Oh, das war toll. Und ich war so sauer, ich war so böse auf die ganze Welt, auf den lieben Gott, auf meinen Präsidenten da. Und dann kam also mein Vorgesetzter und sagte, damit Sie nicht wieder am Rad drehen, ich bringe Sie jetzt erstmal am Sonntag in den Knast und nicht am Sabbat. Ich sage, ne, welche Chance hätte ich jetzt gehabt? Ja, ich sage, nee, ich gehe nicht am Sabbat. Aber gut, er hatte gelernt, was meine Konsequenz war. Und ich war aber trotzdem, ich war natürlich sauer. Und dann habe ich etwas erlebt, wie Gott eben überrascht. Der weiß viel besser, was wir brauchen. In meiner Bitterkeit gegenüber der ganzen Welt und Gott hat er mich überrascht. Aber erstmal hatten meine Kameraden sehr viel Mitleid mit mir und sie kamen gerade so an die Gitterfenster der Zelle ran und da haben sie mir also Kekse und Vita Cola und alles. Also ich war so gut versorgt wie keinen Tag in der ganzen Zeit dort. Und dann hat mir noch jemand gezeigt, wo ein geheimer Schlüssel liegt für die Pritschen, die am Tag immer hochgeklappt waren, dass man sollte ja nun nicht das Leben dort genießen und den ganzen Tag pennen. Aber da war jemand schon öfter mal dort gewesen und hat einen Zweitschlüssel gefeilt. Und so hatte ich einen sehr schönen Tag dort. Ich hatte sehr viel Ruhe. Man hat mich auch in Ruhe gelassen. Ich habe also nicht nur einen Sabbat feiern können, sondern Sonntag auch noch in aller Ruhe. Und dann kam ich am Montag in meine Bude dort zu meinen Kameraden. Und die waren ganz betrüppelt. Ich sage, was ist mit euch los? Und was habt ihr für schwarze Finger? Ich sage, was ist gewesen? Ja, und sie sagte, wir mussten den ganzen Sonntag in der Küche Möhren putzen. Und zu DDR-Zeiten, wer das noch weiß, es ist ja nicht so wie heute, dass man die schön geschrubbt im Supermarkt kauft, sondern da kriegte man also einen Berg, da war mehr Erde als Möhre drin und dann hat man die also geputzt. Und da habe ich gedacht, also ich hätte auch Möhren geputzt, wäre nicht das Thema gewesen, aber ich habe gedacht, siehste, so überrascht Gott manchmal. Der hat das böse gemeint, mein Vorgesetzter, der wollte mich ins Gefängnis bringen, er hat nicht mehr geschafft. Aber ich bin dann eben versetzt worden wieder. Aber der liebe Gott hat gesagt, ich zeig dir mal, dass ich sehr gut für dich sorgen kann, besser als du dir das vorstellen kannst. Also das nehme ich aus so einem Text eben auch heraus, wenn Jesus sagt, überlasst mir das mal, ich weiß doch, was du brauchst. Ich muss die Zukunft alles, da muss ich nicht alles selbst regeln, ich muss nicht alles erzwingen. Auch die Zusage, dass das heute und jetzt nicht das Letzte ist und dass ich alles dort reinpacken muss an meinen Sehnsüchten und Wünschen und Träumen, dass Gott mir sagt, es wartet für mich noch eine viel, viel, viel bessere Welt. Und das macht mich ein bisschen ruhig, dass ich sage, und was ich heute eben nicht erreiche, meine Sehnsüchte, oh, ich würde auch gerne mal ins Grand Canyon nach Amerika. Ich fürchte, das wird mir nicht gelingen. Die Fänge sind zu wenig, es sei denn, ich habe mal dieses schnöde Glück eines Lottogewinns. Aber dazu müsste ich Lotto spielen und da bin ich wieder zu geizig. Also wird das wahrscheinlich nichts werden. Aber ich muss das auch nicht. Weil ich sage, ich werde mal noch Gelegenheit haben, die Schönheit der Schöpfung bestaunen und erleben und atmen zu können. Und da reicht mir halt wieder der Gardasee. Ist auch ganz schön, oder? Oder der Quitzdorfer Stausee ist auch schön. Ne? Genau. Ja, vielleicht einen zweiten Text noch. Epheser 5, Abvers 17. Darum werde nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Kommt man vielleicht nicht gleich so drauf, dass Dankbarkeit etwas ist, was enorm wichtig ist für unser Glück, für ein erfülltes Leben? Aber stellen wir es uns bloß mal vor, griesgrämige, unzufriedene Menschen, vielleicht kennen Sie ja auch so eine Spezies, die sind doch nicht glücklich, oder? Dankbare, die können sogar in den schlimmsten Krisen einen, ja, ich möchte schon sagen, ein tiefes Glück ausstrahlen, das kann man eigentlich nicht richtig erklären. Im Erzgebirge hatte ich das erste Mal zu tun mit einer 100-Jährigen. Und ich habe mich immer gewundert über, das war so eine kleine Frau, Toni Georgi, weiß ich noch, wie sie hieß, ist das jetzt mit dem Datenschutz, ist egal, lebt schon lange nicht mehr. Also, so eine kleine Frau, und sie war die älteste Tochter von 12 Kindern, und die Mutter starb beim letzten Kind. Und so wurde sie zum Mutterersatz für 11 Kinder. Und das ist gewesen, alles so in Kriegszeiten. Die kannte noch den Ersten Weltkrieg, kannte noch den Zweiten Weltkrieg. Und die hat wirklich ein schweres Leben gehabt. Und die Familie hatte kaum Geld zum Essen. Aber ein fröhliches Gotteskind, das habe ich immer nicht begreifen können. Wie geht das? Ich habe sie dann gefragt, ich sage mal, wie bist denn du 100 Jahre alt geworden? Was ist dein Geheimnis? Die war nämlich auch noch witzig dazu. Und da sagte sie, ach, ein fröhliches Herz und ab und zu mal ein halbes Hähnchen. Und das meinte die ernst. Ja? Das halbe Hähnchen, das war dieses Kurzzeitglück, immer mal, das braucht man. Und sie war also sehr genügsam, ein sehr fröhlicher Mensch. Sie hatte eine Freundin, wohnte gegenüber, die konnten sich in die Stuben reingucken. Die war 97, ja, und die hat sie immer genannt, du junger Hüpfer. Und wenn ich die abgeholt habe zum Seniorenkreis, dann konnte ich manchmal nicht mehr richtig fahren vor Tränen in Augen, was die beiden da auf der Rückbank veranstaltet haben miteinander. Also ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber das hat mich sehr beeindruckt. Vielleicht noch ein zweites Beispiel. Da war ich ganz junger Pastor, keine Erfahrung, nichts. Und ich sollte zu einer Frau ins Pflegeheim gehen, wo man mir gesagt hat, da darfst du nicht erschrecken sozusagen. Die hat ganz schlimm Gicht. Das ist eine ganz arme, mitleidende Frau. Ich bin da hingegangen und vor der Tür noch mal ein Schoßgebet. Und dann bin ich wirklich erschrocken. Nicht nur so ein bisschen mit den Fingern. Sie war eigentlich nur noch ein zusammengekrampfter Haufen Mensch. Aber die Augen, da dachte ich, wie kommt das? Und ich habe mit ihr gesprochen und ich als junger Pastor, ich habe keine Ahnung gehabt, was sagst du da? Wie redest du mit der? Und sie hat mir einfach von sich erzählt, aber mit einer Freude. Und die Augen, die waren noch nicht verkrampft, die haben geleuchtet. Und ich weiß noch, wie ich aus diesem Zimmer rausgegangen bin und habe gedacht, was ist jetzt hier passiert? Ich bin getröstet und fröhlich gemacht worden durch diese Frau, wo ich es nicht erwartet hätte. Das ist Dankbarkeit, ist etwas, das kann man nicht bezahlen. Aber wenn ich das habe, ist das ein Grund meines Lebens, meines Lebensglücks, da kann ich glücklich sein. Und das vergeht nicht wieder. In der Lebensschule kriegen meine Lebensschüler immer ein paar Aufgaben. Und zum Beispiel eine Schulaufgabe ist dann, wer das eben nicht macht, wer keine Zeit sich dafür nimmt, für die Dankbarkeit Zeit zu nehmen. Sich mal abends in ein paar Minuten, das muss gar nicht lange sein, den Tag Revue passieren lassen und sagen, wofür kann ich dankbar sein? Und alleine dieses Überlegen über das, wofür ich dankbar und froh bin, alleine das verändert schon mich als ganzen Menschen. Wer mir nicht glaubt, muss es ausprobieren oder muss andere Bücher studieren. Auch das ist also heute sehr, sehr erforscht, ob ein Mensch dankbar ist oder griesgrämig. Also ich empfehle lieber Dankbarkeit. Noch ein dritter Text. Aus dem Lukas-Evangelium, verlorene Sohn, kennen wir alle. Aber nicht der erste Sohn soll mal im Mittelpunkt stehen, sondern der da zu Hause geblieben ist. Und der andere, der Verkorkste, der ist also wiedergekommen, weil alles sein Glück ihm sehr vergänglich gewesen ist. Man hätte da eben immer wieder neues Glück nachschieben müssen, bloß irgendwann war das Geld alle. So kam der also wieder zurück und wir wissen das und wurde großes Fest gefeiert und schicke Klamotte gekriegt und ja. Und jetzt kommt der andere Sohn von der Arbeit, der hat die ganzen Jahre schön treu gearbeitet und kommt, sieht das Fest, kriegt mit oder kriegt gesagt, dass der Bruder wiedergekommen ist und ein Riesenfete läuft jetzt und da wird er sauer, wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn, er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Das Problem dieses Bruders, der zu Hause geblieben ist, als sein Bruder nach Hause kam, war, dass er ihm nicht vergeben konnte. Und es war ja auch schwierig. Der hatte alles durchgebracht, verprasst. Und er zu Hause hat fleißig gearbeitet und hatte das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein. Was habe ich davon gehabt? Der hat alles rumgebracht, kommt nach Hause, geht alles sofort weiter. Er konnte das nicht ertragen. Er hat das innerlich seinem Vater vorgeworfen und er äußert das ja auch. Und seinem Bruder, der einfach so kommt und alles ist wieder gut. Aber es ist etwas ganz, ganz Wichtiges in unserem Leben, wenn wir es nicht schaffen, einander zu vergeben, ob in der Familie oder in der Gemeinde oder wo wir aneinander schuldig geworden sind. Dann schleppen wir diese Last der Unvergeblichkeit mit uns rum. Und heute weiß man, das macht mindestens genauso krank wie zu viel Cremetorte oder so. Vergebung ist etwas, was wir brauchen. Und Jesus erzählt in dem Gleichnis, dass er dem Sohn doch sagt, du, dir gehört doch alles. Nimm dir doch das, was du brauchst. Vergebung, ich hab sie doch. Ich gebe sie gern. Nimm dir, wenn du sie brauchst, nimm dir diese Vergebung. Ich habe allen vergeben. Darum dürfen wir die Vergebung auch von ihm nehmen und dürfen sie einander weitergeben. Was für ein Frieden entsteht, wenn wir vergeben können. Das haben wir bestimmt alle schon mal erlebt. Ich soll was aus meinem Leben erzählen. Mein Bruder und ich haben uns sehr gut verstanden, aber manchmal eben auch nicht. Und ich hatte ihm mal 10 DDR-Mark geborgt Und er war auch schon einen Kopf größer als ich. Und er gab sie mir also zurück und hatte mich ein bisschen ärgern wollen und hat die irgendwo immer oben drauf gelegt als einzelne Mark. Er kam dahin, ich musste also springen, um da irgendwie hinzukommen. Das ging auch lange Zeit gut, bis er etwas auf unseren Ofen oben drauf legte, eine Mark. Dort oben, der Ofen war auch sehr hoch, schwierig für mich zu erreichen. Dort oben standen aber auch die ganzen gesammelten Vasen meiner Mutter. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Ich habe nicht die Mark erwischt, aber eine dieser Vasen. Es machte Krach, es machte Klirr. Mein Vater hat ja nicht richtig mitgekriegt, was da passiert ist. Sah nur mein betrübtes Gesicht, die kaputte Vase. Ich habe also eine gelangt gekriegt. Und ich war so sauer auf meinen Bruder. Denn eigentlich war er schuld, weil er mich so geärgert hat. Ich war so sauer. Und ich wollte ihm nie vergeben. Zum Glück ist das bei Kindern immer nicht so eine Sache. Aber irgendwann waren wir wieder zusammen und er hat gesagt, ja, es war Mist, hast jetzt eine gelangt gekriegt, die hätte ich eigentlich. Und blub, es war wie eine Seifenblase und dieser ganze Ärger war weg, weil wir das unter Männern bereinigt haben, also kleinen Männern. Ich war vielleicht 8 Jahre oder so. Aber so wirkt Vergebung und das ist etwas, was wir für unser Glücklichsein brauchen. Das kann nicht ersetzt werden, nicht durch das schönste Auto oder den schönsten Urlaub. Das vergeht wieder. Und manchmal wirkt es am Ende gar nicht mehr. Das wirkt durch unser ganzes Leben hindurch. Und Jesus sagt in diesem Gleichnis, du, das habe ich für dich bereit. Du darfst das einfach nehmen. Nimm dir, was du brauchst. Gott schenkt uns aus der Fülle. Wir dürfen nehmen, was wir brauchen, denn er gibt, was wir brauchen. Und darum dürfen wir geben, was der andere braucht. Denn dadurch kommt wieder dieses Glück in unser eigenes Herz zurück. Ernst Barlach, Künstler aus Mecklenburg, der hat mal gesagt, die Menschen glauben nur an das Nehmeglück. Das Entscheidende ist aber, dass sie anfangen zu glauben an das Gebeglück. Und das wünsche ich uns, dass wir, indem wir frei werden, dadurch, dass Jesus uns gibt, was wir brauchen, werden wir frei, das zu sehen und zu tun und zu leben, wo wir Menschen etwas geben können von dem, was sie brauchen und was wir geben können. Und dieses Glück ist durch nichts zu ersetzen. Damit bin ich fertig. Ich habe bestimmt maßlos überzogen, aber ich hatte ja auch noch einen zweiten Auftrag, was über mich zu erzählen. Möge Gott uns seine Güte und Gnade schenken. Amen.